sind unterwegs in, oder wir waren unterwegs, heute ist der letzte Teil unserer Kurzreihe Relationships. Wir waren so, oder sind so anhand des ersten Korintherbriefs, gehen wir verschiedene Aspekte einfach durch von diesem ganzen Thema Liebe, Ehe, Beziehungen, Sexualität. Und sind dabei vor allem im Kapitel 7 eigentlich von diesem Brief unterwegs. So, wir hatten letzte Woche bei Vers 6 geendet und heute geht es direkt weiter mit Vers 7. Ja, yeah. So, genau, ich lese einfach mal vor, Vers 7 bis 9. Okay, da schreibt er: Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe. Also er meint hier, er spricht hier vom Unverheiratetsein. Er war unverheiratet, sagt: Ich wünschte, alle Menschen wären wie ich unverheiratet, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ja, yeah, so direkt, bam, Einstieg, hier direkt mit der Keule. Was sagt er hier gleich, was können wir gleich zuallererst festhalten? Er sagt, nicht, wenn ihr euch nicht enthalten könnt, dann sucht jemanden, mit dem ihr schlafen könnt. Er sagt, wenn ihr euch nicht enthalten könnt, dann heiratet. So, hier sehen wir auch wieder, Sexualität wird immer im Zusammenhang mit Ehe gesehen. Gott hat sich einen Rahmen für Sexualität gedacht. So, dieser Rahmen ist der Rahmen der Ehe, um dieses Geschenk der Sexualität uns auf die bestmöglichste Weise erleben zu lassen. So, wie gesagt, dasselbe Wasser, was im richtigen Rahmen als Staudamm Energie produziert und Leben bringt, zerstört im falschen Rahmen in Form von Hochwasser ganze Dörfer, ganze Städte. So, das Feuer, das im richtigen Rahmen für einen warmen Grill und für eine geheizte Wohnung sorgt, sorgt im falschen Rahmen dafür, dass die ganze Bude abfackelt. Okay? So, alles, was gut ist und was Gott geschenkt ist, bringt im richtigen Rahmen Leben und im falschen Rahmen Zerstörung. So, und deswegen ist es gut, wenn wir Gott fragen, hey, was ist der Rahmen, den du dir für mein Leben irgendwo gedacht hast, in allen Bereichen und auch in diesem Bereich Sexualität. Hör dir dazu gerne die Predigt von vor 2 Wochen an. So, und jetzt schreibt Paulus hier in diesem Kapitel verschiedene Dinge über das Unverheiratetsein. Und hier sagt er, ich wünschte, alle Menschen wären so wie ich unverheiratet. Er wünscht sich persönlich, dass am besten alle Christen so leben wie er. Dass am besten alle Christen Single sind. Weil er darin irgendwo krasse Vorteile für das Reich Gottes erkennt, wie er später ausführt. Er sagt, okay, da hat man mehr Zeit, man hat den Kopf freier, weil man sich nicht so sehr mit seiner Familie, seiner Frau und allen möglichen anderen Dingen beschäftigt. Aber er sagt nicht, okay, wenn ihr es nicht schafft zu heiraten, dann halt Plan B. Wenn ihr es nicht schafft, Single zu sein, dann halt Plan B. Dann halt, okay, dann geht's nicht anders, dann müsst ihr halt irgendwo heiraten. Das ist wichtig zu sagen. Er sagt, jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Von Gott. Also nicht Plan B, sondern Plan A von Gott. Für ihn ist unverheiratet sein sein Plan A und für den anderen ist verheiratet sein Plan A von Gott. Okay, für ihn ist eine Gnadengabe, ein Geschenk von Gott, als Single zu leben, und er erlebt es auch als ein Geschenk. Er denkt nicht die ganze Zeit, oh nein, ey, wann kommt endlich der Partner vorbei? Er erlebt es als ein totales Geschenk, und er sagt, ey, aber für andere ist es ein Geschenk von Gott, verheiratet zu sein. So, ich glaube, manche stellen sich das genauso vor, oh nein, hoffentlich habe ich jetzt diese Gabe nicht, hoffentlich habe ich nicht die Gabe der Ehelosigkeit. Kennt ihr Leute, die Angst haben, oh nein, hoffentlich schiebt mir Gott jetzt diesen schwarzen Peter nicht zu. Nein, aber es gibt einen ganz einfachen Weg herauszufinden, ob du diese Gabe, dieses Geschenk hast oder nicht. Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Also wenn du dich nicht enthalten kannst, dann ist es der Indikator dafür, dass du nicht ehelos bleiben solltest. Okay, wenn du sagst, ey, da ist ein Verlangen in mir nach einem Partner, nach Sexualität, dann ist es irgendwo das Zeichen, okay, das trifft nicht auf dich zu. Aber wenn du das so leben kannst, und ich finde es ein Punkt, den muss man auch mal predigen, den muss man auch mal sagen, wenn du das so leben kannst, ey, dann denk darüber nach, ob das nicht auch Teil deiner Berufung von Gott ist. So ein Missionar, der von unserer Kirche unterstützt wird, Johnny Göhner, der wird dieses Jahr in den Südsudan auswandern, um dort soziale Projekte und missionarische Projekte zu starten. Und er hat sich gesagt, und wir haben da auf der Bibelschule immer unsere Witze drüber gemacht, ja, ja, als ob, sehen wir dann noch, wirst dich dann schon noch verlieben. Aber er sagte schon seit Jahren und auch heute noch, steht er da wie eine Eiche und sagt, hey, ich brauche keine Frau und ich will auch keine Frau heiraten, weil das, was ich dort machen werde in Afrika, wird so gefährlich sein, dieser Lifestyle, den ich dort haben werde, der wird so gefährlich sein, das, da kann ich nicht mit einer Familie hingehen. Das ist einfach nicht möglich, das geht nicht. Und ich finde es irgendwo krass, dass er das so sagt, aber er folgt der Gottesruf für sein Leben und für ihn fühlt sich das nicht jeden Morgen an wie eine Strafe, oh nein, warum kann ich nicht verheiratet sein, sondern er sagt, hey, das ist mein Weg und ich feiere das und er erlebt sein Leben als ein Geschenk Gottes. Und ich finde es genial. Ich finde es deswegen geil, nicht weil er eben jetzt Stufe 10 des Christseins erreicht hat, okay, wow, ich opfer mich Gott so aus, dass ich sogar auf einen Partner verzichte und jetzt unverheiratet als Missionar in Afrika lebe. Nein, ich finde es deswegen genial, weil er in seiner Berufung lebt. So, es ist ihm von Gott gegeben und darum das Beste für sein Leben. Und Gottes Berufung sieht in dem Bereich für Menschen aber auch anders aus. So, der eine hat die eine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. So, der Plan für andere ist vielleicht, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. So, und auf diese Weise eben Gott zu verherrlichen, indem man anderen vorlebt, wie das aussieht, auf eine christliche Weise Kinder zu erziehen, auf eine christliche Weise Familienkonflikte zu erlösen, auf eine christliche Weise seine Ehe zu führen, auf eine christliche Weise seine Frau zu lieben und sich ihr hinzugeben, so wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat und so weiter. Also auf eine christliche Weise ein Familienmodell irgendwo vorleben, wo andere Menschen anschauen und sagen, wow, es ist gut, zu diesem Gott zu gehören. Und auf diese Weise eben seine Berufung zu leben und einen Unterschied in dieser Welt zu machen. So, Gott schenkt ja jedem die Gaben auf der einen oder anderen Weise, aber alles immer mit dem Ziel, dass am Ende durch dein Single-Sein oder durch deine Ehe Menschen sagen, wow, wie groß, wie genial, wie gut ist dieser Gott. Und wie gut ist es, zu ihm zu gehören und sein Leben auf alle Bereiche, in allen Bereichen auf ihn auszurichten. Und deswegen glaube ich, kann sogar so eine Beziehungspredigt, ohne dass sie jetzt voll evangelistisch ist, in einem Klick machen im Herzen von Menschen, weil sie sagen, ey wow, es ist gut, zu diesem Gott zu gehören. Ich kann gar nichts anderes machen, als alle Bereiche meines Lebens ihm anzuvertrauen, weil ich merke, es fühlt sich richtig und gut an, was er für mich hat. So, und du bist eben nicht nur dann im Willen Gottes unterwegs, wenn du als Vollzeitmissionar im Hindukusch den unerreichten Stämmen predigst, sondern auch da, wo du ein Segen bist an dem Ort, wo du stehst. So, nicht erst dann, wenn du endlich verheiratet bist, aber auch nicht dann, wenn du als Single viel Zeit hast, in der Gemeinde mitzuarbeiten. So, das Verschobene an dem Denken der Korinther war nämlich, dass sie dachten, sie müssten irgendwo bestimmte Konditionen, bestimmte Bedingungen erfüllen, um das christliche Leben leben zu können. Und sie haben ihr Leben irgendwo als zu gemütlich empfunden teilweise und dachten, ey, daran muss ich doch jetzt was ändern. So, sie dachten sich, ey, wenn sie verheiratet sind, dann sollten sie von jetzt an abstinent leben, um so geistlicher zu sein. Wenn sie mit einem Partner verheiratet sind, der nicht gläubig ist, dann sich trennen, um geistlicher zu sein. So wie vielleicht manche auch denken, okay, der Student, der hier seine ganzen ehrenamtlichen Stunden in der Kirche raushaut und regelmäßig seine missionarischen Einsätze im Ausland macht, der ist doch irgendwo geistlicher unterwegs als ich, wo als Vollzeitmama oder als Vollberufstätiger irgendwo unterwegs ist. Und Paulus, er geht auf genau diese Gedanken ein und bringt irgendwo krasse Vergleiche. Und zwar ab Vers 17. Er sagt, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werde nicht Sklaven von Menschen, worin jeder berufen worden ist, Brüder. Darin soll er vor Gott bleiben. Okay, langer Text, kann man einige Dinge zu sagen. Also erstmal, er vergleicht hier beschnittene Männer mit unbeschnittenen Männern. So, Christen, die aus dem jüdischen Background kamen, die waren alle beschnitten. Und die Christen in dieser Gemeinde in Korinth, die keinen jüdischen Background hatten, die waren nicht beschnitten. Und er sagt, egal, okay, er sagt wie Michael Wendler, egal, okay, okay, nicht ganz so, aber mein Ohrwurm die letzten Wochen, ich kriege ihn nicht aus dem Kopf raus, egal, okay, so er sagt, es ist egal, darauf kommt es gar nicht an, Beschneidung ist nichts, unbeschnitten sein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes, darauf kommt es am Ende an. Also worauf es ankommt, sind nicht irgendwelche äußeren religiösen Erkennungsmerkmale, sondern ob du ein Nachfolger von Jesus bist. Darauf kommt es an, das ist, was zählt. So, dann vergleicht er Sklaven, die Christen geworden sind, mit freien Menschen, die Christen geworden sind. Und er betont, ey, beide sind gleich vor Gott. Also er will nicht an dieser Stelle hier Sklaverei gutheißen, das wäre jetzt auch eine ganze Predigt für sich wert an vielen Stellen. Im Neuen Testament wird Sklaverei verurteilt. Was er hier betonen will, ist aber einfach, ey, beide sind gleich vor Gott. Beide sind berufen von ihm. Beide sind dazu bestimmt, mit Gott und für Gott zu leben. Und in dem Lebensmodell, in dem du drin steckst, kannst du die Berufung Gottes für dein Leben leben. Mit Einschränkungen natürlich, es gibt auch irgendwo Lebensmodelle, wo Gott sagt, hey, da stelle ich mich nicht dazu. Aber der Punkt, den er machen will, ist der, dein sozialer Status, dein Familienstatus, dein Beziehungsstatus, all das macht überhaupt keinen Unterschied, macht keinen Nachteil darin, in irgendeiner Weise für dich in deiner Berufung zu leben, nämlich die Berufung, ein Kind und ein Diener Gottes zu sein. Und es gilt sogar dann, wenn du ein Sklave bist. So, wenn er von Berufung hier schreibt, dann meint er nicht, Gott hat dich zum Sklaven berufen oder zum Beschnittenen berufen oder zum Unverheiratetsein berufen. Er spricht hier von der Berufung, ein Kind und ein Diener Gottes zu sein. Und er sagt, ey, selbst wenn du ein Sklave bist, in dem Moment, wo du zu Jesus kommst, hast du Freiheit. Und du kannst in der Beziehung zu Gott leben, zu der Gott dich berufen hat. Und das ist, worauf es wirklich ankommt. Und er überträgt dann in diesem Kapitel das, was er schreibt, auf Ehe und auf Beziehungen. Und seine Message ist die, ey, egal ob du verheiratet bist oder Single, entscheidend ist, dass du in deiner Berufung lebst, die Berufung, ein Kind Gottes zu sein. Und wann dieser Ruf an dich erging, also in diesem Lebensstand, in dem du da drin gesteckt bist, ob es jetzt ein Sklave war, ein Freier, Beschnittener, Unbeschnittener, verheiratet, unverheiratet, hey, du kannst in diesem Stand bleiben, sei entspannt, sei gechillt. Das, worauf es wirklich ankommt, ist, mit Gott connected zu sein. So, deswegen, wenn du als Vollberufstätiger oder als Vollzeitmama einfach nicht mehr so viel Zeit hast, dich in der Church zu engagieren und für alle möglichen Einsätze unterwegs zu sein, ey, dann brauchst du nicht mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und denken, oh, ich bin weniger wichtig oder weniger geistlich in Gottes Augen, als ich es mal war. Ob du ein Azubi bist oder ein Geringverdiener, und Geringverdiener oder einer, der vielleicht viel Kohle hat und irgendwo viel in Gottes Reich geben kann, all das, darauf kommt es gar nicht an, es macht dich nicht mehr oder weniger geistlich. Wichtig ist, in deiner Berufung als Kind Gottes zu leben. So, und genau mit diesem Blick sollten wir auch auf das Thema Partnerschaft schauen. Das, worauf es wirklich ankommt, ist nicht, ob wir einen Partner finden für unser Leben, sondern ob Jesus Christus unser Partner im Leben ist. Entscheidend ist nicht, ob wir unseren Partner fürs Leben kennenlernen, sondern ob wir Jesus besser kennenlernen. Das ist der Punkt, den er hier machen will. Dass wir unsere Bedürfnisse von ihm ausfüllen lassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das Thema Ehe nicht zu unserem Gott machen, sondern dass Jesus unser Gott ist. So, manche Christen reden den ganzen Tag über nichts anderes, als das, wie sie sich ihren zukünftigen Partner vorstellen und welche Eigenschaften der alle mitbringen soll. Und das ist ja mal okay, wenn man mit 17, 18 ein paar Telenovelas sich angeschaut hat und da mit seinen Freundinnen dann irgendwelche imaginären Listen durchgeht, was der Partner alles mitbringen soll. Aber ey, wenn man genau weiß, ey, wenn man mit ihm oder ihr chillt, da geht es die ganze Zeit nur um das eine Thema Beziehung, ey, dann ist es irgendwo ein bisschen ungesund. Okay, wenn es immer nur um die Frage geht, ey, warum finde ich keinen Partner? Warum kriegen christliche Männer ihren Arsch nicht hoch? Warum sind christliche Mädchen so stocksteif und schüchtern? Meine Zukünftige muss mal so oder so sein. Und Paulus Botschaft, Gottes Botschaft ist, sei gechillt. Hey, das Entscheidende ist nicht, ob du einen Partner kennenlernst, das Entscheidende ist, Gott besser kennenzulernen. Das Entscheidende ist, mit ihm connected zu sein. Jesus, er war nicht verheiratet und er hatte das beste Leben überhaupt. Und jetzt sagst du, ja, ich bin ja nicht Jesus. Naja, Jesus, er hatte nicht aus irgendeiner göttlichen Superkraft heraus dieses Leben in Fülle, sondern als Mensch, 100% Mensch, war er immer in der Beziehung zum Vater und hat darin seine menschlichen Bedürfnisse erfüllt. So Paulus, der Mann, der so viel gerissen hat wie wahrscheinlich kaum ein anderer, der einen Großteil des Neuen Testamentes geschrieben hat, er sagt, ey, am liebsten wäre mir eigentlich, wenn alle Single sind, so wie ich. Hey, du kannst was reißen mit deinem Leben, du kannst einen Unterschied machen, du kannst erfüllt sein und glücklich sein als Single. Sei gechillt, sei entspannt. Versuch nicht um jeden Preis was an deinem Beziehungsstatus zu ändern. Das, worauf es wirklich ankommt, ist, dass du eine tiefe Beziehung zu Gott hast. Darin findest du Leben, darin findest du Fülle, darin findest du das, was du ultimativ als Mensch in deinem Leben suchst. Und an wen schreibt er das? An wen schreibt er, ey Leute, chillt mal? Er schreibt es nicht an eine Gruppe von jungen Models aus Mailand, die sich sowieso keine Gedanken machen brauchen, weil alle möglichen Männer Schlange stehen. Er schreibt es an eine ganz besondere Gruppe. Wir gehen nochmal in Vers 9, 7 Vers 9. Er schreibt es an Unverheiratete und Witwen. So, während wir jede Menge Menschen kennen, die ledig, also unverheiratet sind, kennen wir nicht so viele Witwen wahrscheinlich und wenn, dann meistens eher ältere Personen. Aber damals in der antiken griechischen Gesellschaft war das Standard, dass dort viele Witwen gab. So 20-25%, geht man von aus, der weiblichen erwachsenen Bevölkerung war verwitwet. Also die haben die Gesellschaft, das Gesellschaftsbild total geprägt und ausgemacht. Weil man muss bedenken, damals, also wir auch heute schon, sind die Männer immer ein bisschen früher gestorben als die Frauen, also Männer sterben tendenziell eher ein bisschen jünger als Frauen. Aber auch damals sind die Menschen generell ja noch früher gestorben als heute. So, dann kommt dazu noch der Faktor, dass man als Frau meistens auch noch ein bisschen jünger ist, in der Regel wie der Ehemann, nicht immer, aber öfter. Das heißt, du hast da als Frau schon oft mit Mitte 30 deinen Mann verloren und saß dann zu Hause mit 2, 3 kleinen Kindern als Witwe. So, wenn wir an Witwen denken, denken wir an ältere Frauen. Da waren auch viele Frauen irgendwo, ja, so Mitte 30, 40. So, für viele Frauen bedeutete Witwe zu werden, also ein echt herausforderndes Leben, weil damals gab es keinen Sozialstaat, wo du hingehen konntest und Witwenrente bekommen hast. Du warst angewiesen auf die Versorgung durch andere. Auf die Versorgung deiner erwachsenen Söhne. Und wenn deine Söhne selber noch bei dir zu Hause gewohnt haben, dann hast du irgendwo von Almosen leben müssen. So, deswegen war ein Großteil der Bettler in den Städten des Römischen Reichs bestand aus Witwen und Waisen. Und die ersten Christen, die hatten ein soziales Versorgungssystem errichtet, mit dem sie Witwen versorgt haben, lesen wir auch in der Apostelgeschichte. So, es war also nicht ein leichtes Los, eine Witwe zu sein. Warum ist das alles wichtig? Weil uns das irgendwo eine Vorstellung davon gibt, welchen inneren Druck auch diese Witwen sicherlich hatten, einen Partner zu finden, jemanden zu finden, mit dem sie gemeinsam das Leben beschreiten können, jemand, der sie unterstützt, aber auch, weil es für sie ganz praktisch was mit ihrer Versorgung zu tun hatte. Und jetzt richtet Paulus seinen Brief an diese Gruppe, an diese Witwen, und er sagt ihnen, hey, am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn wir alle Single sind. Es ist gut, Single zu sein, und ich wünsche mir das eigentlich für jeden. So, sein Blick ist eben nicht, oh nein, ohne Partner macht das Leben keinen Sinn. Er schreibt es an Frauen, welche von den Kirchen finanziell und materiell versorgt wurden. Er hätte ja auch sagen können als Gemeindeleiter, ey Leute, ihr lieben Witwen, wir haben uns jetzt eine Weile um euch gekümmert und wir machen das auch echt gerne, aber so langsam solltet ihr mal schauen, dass ihr jemanden zum Heiraten findet, sodass die Kirche euch nicht mehr länger supporten muss. Aber er schreibt es nicht. Er schreibt an diese Witwen, er ermutigt sie sogar, unverheiratet zu sein. Nicht, dass er sagt, unverheiratet sein ist der eine Weg, aber er hebt es als was total Positives hervor. So, an diese Frauen, die sich bestimmt dachten, ey, wie soll es mit mir weitergehen? Werde ich einen Mann finden, der mich mit meinen Kindern nehmen wird? Und ich glaube, davon können wir irgendwo was lernen. So, egal was unsere Lebensumstände sind, Gott, er ruft uns irgendwo zu, ey, sei entspannt, hab einen vertrauenden Blick auf mich und lass dich nicht von Torschusspanik und von Ängsten leiten. So, überleg mal, was für ein Vertrauensschritt ist, wenn eine Frau in so einer Gesellschaft ist, zu sagen, ey, ich bleibe unverheiratet. Aber was dabei rauskommt, ist das Verständnis, ich brauche keinen Mann als Versorger, Gott ist mein Versorger. Ich brauche keinen Partner, ich brauche nur Gott in meinem Leben. Und vielleicht geht es dir auch irgendwo so, dass du innerlich einen Druck spürst, jemanden zu finden. Nicht, dass du denkst, hey, Nicht, dass du jetzt vielleicht 3 kleine Kinder zu Hause hast, weil du eine Witwe bist, aber dass du dir auch irgendwo denkst, hey, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig, ich habe mein Studium fertig, ich bin jetzt schon voll im Berufsleben, meine Freunde sind schon verheiratet und irgendwo geht es bei denen immer dann um die Baby-Themen zu Hause, wenn ich mich mit denen treffe. Ich habe schon das erste graue Haar bei mir entdeckt im Spiegel. Mann, hier denkt sich, okay, was für erstes graues Haar, da wuchert's. Und ey, genau zu dir spricht Gott zu, wie er zu diesen Witwen zuspricht. Sei entspannt. Sei entspannt. Ganz egal, in was für Lebensumständen du gerade drinne bist. Ey, du brauchst nicht einen Partner, um ein erfülltes und glückliches und gutes Leben leben zu können. Das ultimative Lebensglück kannst du nicht in der Partnerschaft finden, sondern in ihm, in Jesus. Und wie es auch kommt, ob Gott in seiner Souveränität bestimmt hat, dass du einen Lebenspartner an deine Seite gestellt bekommst oder auch nicht, du kannst ruhen in dem Wissen, dass Gott gut ist und dass das Leben mit ihm darin das ultimative Lebensglück ist. Und deswegen sei entspannt und mach keine Kompromisse, weil es doch noch nicht so schnell geht, wie du es dir wünschst. Paulus, er schreibt nämlich später an die Witwen auch nochmal in Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Also er sagt, ey, wenn du als Witwe heiraten willst, dann go for it. Du bist frei, das zu tun, aber es muss im Herrn geschehen. Also mit anderen Worten, wenn du nochmal heiratest, dann sollte dein Partner ein Christ sein. Und ich habe jetzt gedacht, okay, ist es vielleicht ein bisschen eine freie Übertragung von mir. Hab 5, 6, 7 Bibelkommentare nachgeschlagen. Die Ausleger sind sich alle einig. Im Herrn, es heißt einfach, ey, der Partner sollte ein gläubiger Christ sein. Und nochmal, das sagt er nicht zu einer Gruppe von jungen, studierten Frauen, die sich alle selber versorgen können. Er schreibt es an Frauen, die davon abhängig sind, dass auch andere sie versorgen. Und auf dem Heiratsmarkt waren Mütter mit kleinen Kindern wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwo ganz oben mit dabei. Und du wusstest als Mann, dass du gleich mal der Daddy von 2, 3, 4 Kindern bist, die dich vielleicht irgendwo, die gar nicht bereit sind, zu dir eine Vater-Kind-Beziehung aufzubauen, wie auch immer. Also es war ohnehin jetzt schon nicht so einfach für eine Witwe jemanden zu finden. Und obwohl es nicht so einfach ist, jemanden zu finden, obwohl der Markt nicht so groß ist, sagt er ihnen ganz klar und straight, hey, wenn ihr einen Partner findet, dann es soll im Herrn geschehen, es soll ein gläubiger Partner sein. Also man könnte ja meinen, dass er sagt, hey, in solchen Spezialfällen, jetzt bei euch, ja, ist es ja nicht so wichtig, wo der glaubenstechnisch steht. Hauptsache, du findest jemanden, der sich um dich kümmert, der ein netter Kerl ist, aber er sagt, hey, nein, im Herrn soll es geschehen. Schau, dass es jemand ist, der mit Jesus am Start ist. Nicht jemand, der nur auf dem Papier Mitglied von der Kirche ist, nicht jemand, der nichts dagegen hat, dass du Christ bist, nicht jemand, der, um dir einen Gefallen zu tun, ein paar Mal mit in die Kirche kommt und dann nie mehr gesehen war. Jemand, der dir erklären kann, was das Evangelium bedeutet und der dir sagen kann, wie dieses Evangelium sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Jemand, der dir dein Feuer mit anfachen wird und nicht irgendwo vielleicht das auslöschen. Jemand, der mit dir gemeinsam auf die Knie geht, um gemeinsam Gott zu suchen. Jemand, der mit dir gemeinsam als Team für Jesus unterwegs sein will. Ich kann ja ihn dazu bringen, Christ zu werden. Ich kann ja sie dazu bringen, Christ zu werden. Ich weiß nicht, wie oft ich die Aussage schon gehört habe. Und es gibt sogar so einen total bescheuerten christlichen Film, der sowas auch noch pusht. Ich nenne jetzt den Namen nicht. So ein Gangsterjunge aus der Hood, der sich in so ein süßes Mädchen aus dem Bibelkreis verliebt, wo sie immer nur mit älteren Damen sitzt. Und dann kommt er so als der Gangster und sie schafft es irgendwo bei gemeinsamen, ihn zum Glauben zu bringen. Und und ich hatte echt schon Teenie-Mails vor mir sitzen, die sich auf diesen Film berufen haben. Und sagen, ja, ist ja egal. Und da wird irgendwo dann auch noch dieses Bedürfnis in Frauen bedient, so aus irgendeinem Arschloch-Typ, aus einem so einem harten Kerl so ein gezähmtes Pony zu machen. So, ich hate diesen Film über alles, okay? Wenn ihr ihn gesehen habt, dann wisst ihr, welchen ich meine. Also erstens, Leute werden nicht einfach mal so schnell Christ, okay? Also deswegen sprechen wir ja bei einer Bekehrung von einem Wunder, okay? Es ist was Übernatürliches, was du nicht einfach mal so einplanen kannst. Ey, wenn man es einplanen könnte, ey, glaubst du nicht, wir würden es einplanen? Also wenn es so einfach wäre, also wer hier kann denn sagen, er hat in den letzten 2, 3 Jahren jemanden zu Jesus geführt? Jetzt einfach mal so, kannst deine Hand strecken, jetzt nicht irgendjemandem anzugeben. Okay, ein paar Hände gehen hoch, Hammer, preis den Herrn, aber längst, also nicht so viele, okay? Und das, obwohl viele von uns zig Gespräche mit ihren Freunden, mit ihren Arbeitskollegen, mit ihren Verwandten und so weiter hatten, obwohl wir vieles gemacht haben, obwohl wir vielleicht viele Leute mit in Gottesdienst genommen haben, die viele von uns das Evangelium gehört haben. Und selbst wenn andere extrem viel Kraft, Zeit, Energie und so weiter rein investieren, ist nicht garantiert, dass der andere am Ende sagt, ich werde jetzt Christ. So, das ist eine persönliche Entscheidung, die jemand selber treffen muss, die kannst du ihm nicht abnehmen. Du kannst Missionar in sonst wo sein und deinen Kindern sonst was vorgelebt haben. Am Ende ist nicht gesagt, dass sie deswegen automatisch Christ werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt jemand, der einfach weil er mit dir zusammen ist, innerhalb kurzer Zeit sagen wird, ah ja, klar, ich gebe jetzt einfach mal mein ganzes Leben Jesus, weil klar, lass machen. Hey, das ist eine tiefe Entscheidung im Herzen, die nicht einfach mal so schnell getroffen wird. Und sei einfach ehrlich zu dir selber. Und außerdem, ich sag ehrlich, so eine Botschaft lässt sich vor Teenies mit 15, 16 irgendwo leichter predigen. Ich weiß, es ist jetzt nicht so die Message, wo lauter Amens reinkommen, wenn du vor einer Gruppe von junger Erwachsener sitzt, wo sich die Frage nach Thema Ehe, Beziehung nochmal ganz anders stellen, wo vielleicht auch mancher innerer Druck da ist, es so, ja, jemanden zu finden. Aber ich mache es einfach wie Paulus, okay? Paulus, er schreibt hier an die Witwen, mit dem Kontext, wie wir gerade eben gehört haben, und trotzdem sagt er ihnen straightforward, ey, wenn ihr heiratet, macht da keine Kompromisse, stellt Jesus in euer Zentrum, bedenkt eure Entscheidung von Gott und von seinem Reich her. Und es ist eben schwierig, Vollgas für Jesus zu geben und on fire für ihn zu sein, wenn die Person, mit der du unterwegs bist, mit der du am meisten Zeit im Leben verbringst, mit dem, was in deinem Leben im Zentrum steht, nichts anfangen kann. Nichts anfangen. So, wenn du Entscheidungen im Leben treffen willst, ist es so wichtig, diese Entscheidungen von Gott her zu denken. Mal ein ganz praktisches Beispiel. Du stellst dir die Frage, hey, wo will ich hinziehen? Und dann ist die Überlegung, ziehen wir dorthin als Familie, wo es am meisten Gehalt gibt? Auch wenn es jetzt irgendwo im geistlichen Niemandsland ist, wo ich 50 Kilometer fahren muss, bis ich irgendwo eine Kirche finde? Oder ziehen wir dorthin, wo es eine Gemeinde vielleicht auch gibt, wo ich mich engagieren kann, wo ich mich einbringen kann ins Reich Gottes? Wie erziehen wir unsere Kinder? Wofür geben wir unser Geld aus? Und so weiter und so weiter. Hey, das ist so gut und so, es ist so gut, jemanden zu haben, der mit einem gemeinsam dasselbe Feuer, dieselbe Leidenschaft teilt und dasselbe Ziel vor Augen hat. Und gleichzeitig in demselben Kapitel schreibt ja auch Paulus ganz klar, hey, wenn du schon verheiratet bist, wenn es jemand ist, der Jesus nicht kennt, hey, dann bleib zusammen und Gott wird sich dazu stellen. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn du in einer Ehe drinne steckst, wo der Partner nicht gläubig ist, dass du dann dazu verdammt bist zu sagen, dass du dein Leben als Christ nicht mehr voll ausnehmen kannst. So ist es nicht. Aber hey, wenn du auf der Suche nach einem Partner bist, hey, dann ist es so gut, diesen Advice irgendwo ernst zu nehmen von Gottes Wort, suche nach jemandem, der mit Jesus am Start ist. Und suche auch nicht einfach nur jemanden, der halt irgendwie so ein bisschen mit dabei ist, sondern jemanden, der dasselbe Mindset hat wie du. In Vers 29, da sagt er, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Es soll so sein, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Also sein Aufruf ist, ey, selbst wenn du verheiratet bist, leb eigentlich so, als wärst du es nicht. Okay, das ist eine krasse Aussage, aber er will irgendwo dem entgegenwirken, dass sich in der Beziehung plötzlich alles nur noch um den anderen dreht. Sondern er sagt, hey, lebt für die Mission Gottes, auf die es ultimativ ankommt. Such dir einen Partner, mit dem du gemeinsam im Team unterwegs sein kannst, um Gottes Reich zu bauen, um andere Leute voranzubringen, um andere Leute zu pushen, um anderen Leuten zu zeigen, was es heißt, mit Gott zu leben, wo du dich nicht nur die ganze Zeit einander auf Wolke 7 schwebst, sondern wo du sagst, hey, wir wollen gemeinsam als Team Gottes Reich bauen. Und wenn du einen Partner willst, dann halte Ausschau nach so jemandem. Und das Ausschau halten darf auch was Aktives sein. Okay, es darf auch was Aktives sein. Ich überspringe mal die ganzen Stories von komischen, verklärten Vorstellungen, die Christen haben, wie das denn aussieht. Okay, komm, eine erzähle ich. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, eigentlich schon ein bisschen älter auch, und die über nichts anderes die ganze Zeit redet wie ihren zukünftigen Partner. Und die Vorstellung hat, dass sie bewusst, dass er sie so lieben muss, wie sie ist, und deswegen läuft sie bewusst, mit Absicht, im Schlabberlook rum. Okay, immer Pferdeschwanz, immer Schlabberlook, immer so ganz, also nichts gegen Pferdeschwanz, nichts gegen Schlabberjeans, okay, aber Es ist auch irgendwie eine total verdrehte Sicht zu sagen, ich präsentiere mich jetzt mit Absicht möglichst uninteressant, dass Gott in einem Gesichte, in einer Vision zu einem Mann spricht und mir und ihm die inneren Augen öffnet für meine innere Schönheit. Hey, wir dürfen auch da einfach ganz normal unterwegs sein und aktiv bemüht sein, auch da jemanden zu finden, der, wenn wir da nach Gottes Spielregeln gehen. So, ich kann mich erinnern an ein Gespräch, was ich hatte mit jemandem auf einer Konferenz bis tief nachts. So ein Mann, der richtig wütend war auf Gott. Warum hat Gott nie zu mir gesprochen, welche Frau ich ansprechen soll? Jetzt bin ich hier und ich bin alleine wegen Gott. Und mein erster Gedanke war, wenn Gott zu dir reden würde, würde er, glaube ich, dir erstmal sagen, dass du aufhören sollst, dir die Klamotten von deiner Mutter kaufen zu lassen. Hat er wirklich gemacht, kein Spaß. Ausziehen aus seinem Kinderzimmer, hat er auch noch mit 35 drin gewohnt. Das habe ich nur gedacht, nicht gesagt. Aber was ich ihm gesagt habe, war, hey Gott, Gott hat einen Plan für dein Leben, aber er hat keinen Bauplan, er hat einen Spielplan. Er gibt dir nicht jedes Detail vor, Schritt für Schritt, eins zu eins, so und so solltest du es machen, sondern er legt ein paar Spielregeln fest, er sagt, wie groß das Feld ist, auf dem du spielen darfst, er sagt dir, was das Ziel ist, aber dann liegt es an dir, selber aufs Spielfeld zu gehen und den Ball ins Tor zu schießen. Und wälz nicht die Verantwortung auf Gott ab in dem Ganzen, sondern sei einfach dann ganz normal unterwegs, okay? Also, sei entspannt, aber sei auch da einfach normal unterwegs. Und das ist auch eine Message einfach an alle Männer, habt Mumm, go for it. Und auch eine Message an alle Frauen. Wir kennen die Story von Ruth, die sich zu den Füßen von Boas hingelegt hat. Die selber Schritte hingegangen ist. Du kannst den Hund nicht zum Napf tragen, aber du kannst zumindest das Essen aus der Verpackung holen, in den Napf tun und sagen, hey, schau mal, hier ist Essen. Guter Punkt, um Amen zu sagen. Amen. We'll be right back.